zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Samstag, 25. April 2026, 10.07 Uhr. Hier ist Distanz und Gloria mit Folge 237, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe. Es sitzt am Mikrofon der Herr Polos und am anderen Ende der Leitung der Herr Städt. Wir heißen euch aufs Allerherzlichste willkommen bei Sonnenschein in Leipzig und sicherlich, wenn ich das richtig deute, auch Sonnenschein am Arsch der Welt in Roßwein. Herr Städt, die wichtigste Frage zuerst. Wie geht es dir? Schön, dass du da bist.
Jetzt muss ich mich erstmal wieder aus meiner Trance herauswinden, indem mich der Herr Polos gerade mit seinem ASMR-Sound reingebrabbelt hat. Ja, reingesäuselt. So klang das jetzt. Mir geht's super, vielen Dank. Ich bin munter, was erstaunlich ist, weil heute Nacht waren viele kleinere Problemchen in verschiedenen Kinderzimmern zu klären, immer wieder. Also das ist ja im Grunde nicht weiter schlimm, wenn man dann ein bisschen schlafen kann am nächsten Morgen. Das hat auch gut funktioniert. Also, mir geht's gut. Und was ich immer lustig finde, ist wenn du an ganz, ganz kurzer Moment, bevor du aufnimmst, noch die Moderation dir völlig umschwenkst. Das hat man, woran sieht man das? Weil man sieht zum Beispiel an der Formung des Mundes und des Gesichtes, dass man eigentlich was ganz anderes sagen wolltest und dann plötzlich schwenkt es total um und es ist völlig anders als erwartet.
Das der Medienprofi in mir.
Ja,
das hatte ich
wenn du dann erstmal in die Rolle hineinkommen musst.
Deswegen ist das auch manchmal sehr witzig, wenn man mich beim Fernsehen sieht, wie jetzt neulich gerade wieder passiert.
Du warst im Fernsehen?
Naja, im Sachsen-Fernsehen, also das würde ich jetzt nicht so hochhängen. Aber es ist trotzdem herrlich, weil da wirst du ja manchmal Fragen gefragt, die dann doch ein bisschen höher hängen. Und wenn du in offizieller Funktion warst, wie ich in dem Fall im Namen des A Cappella-Festivals gesprochen habe quasi, dann musst du ja doch mal ein bisschen genauer denken, was du sagst. Und da ist das manchmal witzig, wenn du das eigentlich schon geformt hast und dann im letzten Moment noch mal das anders ausdrücken musst.
Ja, genau. Ja, es schadet auch nicht, in solchen Momenten einfach langsamer zu sprechen, weil man dann die Möglichkeit hat, währenddessen zu denken.
Ja.
Einfach nicht loszubrabbeln und dann zu sagen, sondern lieber langsamer zu sprechen und sich währenddessen zu überlegen, wie eigentlich der Satz überhaupt enden soll.
Wobei ich sagen muss, und das zeigt für mich immer, was ein guter Interviewpartner ist und was ein guter Fragensteller ist, die Fragen sind, wenn sie gut gestellt sind, so gestellt, dass du während die Frage gestellt wurde bereits Zeit hast nachzudenken, weil dann ist es nämlich meistens so, dass die Frage zuerst stellen und hinterher quasi erklären, wie sie es meinen. Beispielsweise, Herr Sattler, was sagen Sie zu Sonnenschein? Es ist ja ein großes Thema in der Gesellschaft und die Leute freuen sich immer, wenn die Sonne rauskommt. Was sagen Sie dazu? Dann hattest du schon mal so 10 Sekunden, um mal kurz vorzudenken. Das sind immer eigentlich die bestgestellten Fragen. Das macht dann auch immer Spaß, weil dann ist man nicht so, muss man nicht so ad hoc aus der Hüfte feuern sozusagen, sondern kann sich durchaus auch vorher mal überlegen, was man eigentlich sagen will.
Dazu gibt es noch 2 Anmerkungen. Die blödesten Fragen sind: Nummer 1, wie fühlst du dich gerade? Nummer 2, was macht das mit dir?
Ja.
Und das ist am unangenehmsten, vor allem dann, wenn es eine Videoaufzeichnung ist. Wenn das eine Frage ist, die in Textform beantwortet wird, also wo es quasi ein Diktiergerät mitläuft oder jemand mitschreibt, dann ist es egal. Ja, dann hat man die Zeit, sich das zu überlegen und eine Antwort dann zu geben. Aber wie fühlst du dich oder was macht das mit dir, sind Sachen, die man, wenn man sie auf Video bekommt, einfach blöd sind. Das weiß ich aus Erfahrung und das ist wirklich, da war ich ja auch, als mir diese Fragen gestellt wurden, erst 14, 15. Da weiß da wirklich überhaupt nichts, was man da antworten soll.
Naja,
Herr Polas, wie geht's dir mit dieser Antwort?
Zumal es ja auch so ist, um das jetzt mal gekonnt zu
ignorieren. Herr Polos, ja? Wie geht's dir mit meinem Satz?
Es ist ja auch so, dass alles, was Gefühl ist, braucht halt dann doch manchmal eine Sekunde länger, um es zu erspüren auch. Ja,
und, das ja heißt, und oft ist es ja auch nicht möglich, das in Worte zu fassen.
Das und dazu kommt aber halt auch, dass ein Fernsehen ja auch ein Reaktionsmedium ist. Das bedeutet, es ist jetzt nicht unbedingt gewollt, dass du erstmal 3 Minuten überlegst, wie du dich fühlst und dann im Prinzip sagst, was das Ganze soll. Von daher ist das einfach eine denkbar bescheuerte Frage. Herr Stett, jetzt hast du Standbild. Ich weiß aber nicht, ob du mich noch hörst.
Ja, ich habe dich hervorragend gehört, die ganze Zeit.
Hallo? Okay, gut. Nur weil du bei mir hinktest, du hangstest. Ja, also das sind einfach doofe Fragen, vor allem wegen mit Fernsehen, weil was man eigentlich nicht will im Fernsehen ist, Leuten beim Denken zugucken. Das ist irgendwie, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und es ist ja aber so, dass wir gerade durch A Cappella und durchs Festival ja doch das ein oder andere Interview geben müssen dafür.
Dürfen.
Neulich war es so, dass ich ein Zeitungsinterview geben durfte, geschrieben, was immer ein fiescher Aufwand ist, weil geschrieben musst du meistens doch sehr viel mehr abliefern, als mal eben schnell gesprochen irgendwie. Und das waren derartig philosophische Fragen. Also da ging es im Wesentlichen vor allem so um Chor und wie sieht es in den Laienchören aus und wie kriegen wir die Gesellschaft wieder dahin, das Chorsing wieder. Also eigentlich mein Thema, aber die Fragen waren so ellenlang und da kannst du ja jetzt nicht nur eine Ein-Zeilen-Antwort drauf geben, zumindest nicht so richtig. Und das war so ausgeufert am Ende, das war so lang und viel, was ich da schreiben musste, um dann am Ende, und das fand ich das Freche daran, ich glaube, am Ende hat sie 2,5 Sätze benutzt von bestimmt 2 Seiten Interview, die ich abgeliefert habe, oder 3.
Naja, wenn sie zu gut sind, dann kannst du es ja nicht einfach kopieren, das geht ja nicht.
Ja, naja, das war also das. Diese Woche allerdings war ein sehr angenehmer Pressetermin, wenn ich einfach mal ganz kurz hier so losquatschen
darf. Hau raus, ich glaube, ich habe es auch gesehen.
Du hast es gesehen. Teilweise. Wir sind nämlich von Lotto Sachsen bedacht worden, beziehungsweise von Lotto Sachsen in Auftrag von Tobias Künzel bedacht worden mit einem Gutschein im Rahmen der Möglichmacher-Kampagne. Wer lange schon dabei ist, erinnert sich vielleicht, dass ich dort auch schon mal dabei war und auch schon mal Möglichmacher spielen durfte. Jetzt wurden uns selber Dinge möglich gemacht in Form eines Schecks, den also der Tobias uns überreicht hat am Montag im Operncafé. Und das freut uns natürlich sehr. Und das war ein recht angenehmer Termin. Einerseits natürlich wegen des Anlasses, zweitens aber auch, weil die vorhandenen Menschen auch sehr angenehm waren und man kannte sich. Und ja, das war sehr erfreulich. Es gab ein Stück Kuchen und einen Kaffee und dann hat die Presse noch kurz mit uns gesprochen. Und das war sehr fein. Gibt also auch solche Presseveranstaltungen.
Jetzt kommt der Moment, wo der Fragensteller gegenüber sich fragt, was wurde möglich gemacht und vor allem wodurch. Du hast jetzt darüber gesprochen, dass Sachen überhaupt möglich gemacht wurden und dass es im Rahmen eines Schecks war. Allerdings, was bedeutet dieser Scheck, was bedeutet diese Kampagne? Viele wissen ja noch gar nicht, worum es geht, weil nicht alle von Folge 1 hier dabei waren.
Das ist natürlich schwer zu glauben. Der Scheck selber umfasst 5.000 Euro. Das ist einfach jedes Mal diese Summe. Und der geht im Prinzip, oder der kommt dem Festival zugute. Das heißt, wir garantieren davon die Durchführung. Und des Weiteren gibt es ja dieses Jahr erstmalig keinen Wettbewerb, also kein Wertungssingen im Wettbewerb, sondern eine A Cappella Academy. Das heißt, die Juroren werden nicht Juror sein dieses Jahr, sondern Workshopper und werden ein sehr breites Bildungsangebot dieses Jahr anbieten als Festival, damit die Gruppen einfach noch mehr mitnehmen können, zumal sich uns seit ein paar Jahren schon die Frage stellt und das beantwortet uns ein bisschen, sagen wir mal, die Teilnahmefreudigkeit der jungen A-Cappella-Ensembles, wie zeitgemäß eigentlich so ein Wertungssingen noch ist im Moment. Und um da verschiedene Dinge auch auszuprobieren, werden wir dieses Jahr erstmal die A Cappella Academy durchführen. Was jetzt nicht heißt, dass der Wettbewerb automatisch ab jetzt stirbt, sondern was einfach bedeutet, wir werden mal gucken und einfach da ein bisschen experimentieren, was im Prinzip das ist, was die junge Zielgruppe braucht. Ja, das ist ja auch immer die Frage. Es bringt ja nichts, ein Angebot zu schaffen, was am Ende vielleicht gar nicht so wahrgenommen wird. Und von daher ist das also eine sehr gute Unterstützung, einerseits das Festival an sich durchzuführen und andererseits eben diese Academy direkt auf gute Füße zu stellen.
Also da habe ich auch noch zwei Punkte dazu, die mir sehr gefallen. Punkt Nummer eins, ihr hört auf den Zeitgeist, sehr, sehr gut. Und es ist nämlich so, dass ich auch festgestellt habe, beziehungsweise beobachte, dass weniger Leute von Wettbewerben sprechen oder da von der Teilnahme an Wettbewerben, vor allem junge Musikerinnen und Musiker und Ensembles, fahren weniger zu Wettbewerben, um was zu lernen, sich zu verbinden mit anderen Menschen, sondern ganz oft ist mittlerweile von einer Akademie die Sprache oder von einem Kurs oder einem Meisterkurs oder irgendwas in der Art. Sommerakademie, Winterakademie, irgendwo an irgendwelchen Orten mit hochrangigen Leuten, die viel zu sagen haben, viel weiterzugeben. Diesen Trend beobachte ich auch und es ist auch ja so, dass man sich mittlerweile weniger durch Wettbewerbe misst, ja, sondern vielmehr durch das, was man tut und nicht nur das, was bewertet wird. Weil das Problem an so einem Wertungsding ist ja auch, dass wenn man einen schlechten Tag hat, spiegelt das gar nicht vielleicht das wieder, was das Ensemble eigentlich ausmacht. Ja.
Es hat sich,
und viele andere Aspekte auch, entschuldige.
Kein Problem. Es hat sich insofern halt in den Zeiten auch ein bisschen geändert, als dass früher Wettbewerbe einfach zwingend nötig waren, um im Prinzip die Öffentlichkeit auch zu bekommen. Du hattest damals kein Social Media, sondern du hast damals Wettbewerbe gemacht, bist dann von Agenturen entdeckt worden und dann in eine Agentur übernommen worden oder hast darüber deine Karriere gestartet. Heutzutage ist es so, das sehe ich nicht uneingeschränkt unkritisch. Im Gegenteil, ich finde, es ist, sagen wir mal, es verleitet. Du hast Social Media, das bedeutet, du kannst dich präsentieren. Dementsprechend ist die Frage, wie sehr du die Plattform als Wettbewerb noch brauchst. Ich glaube trotzdem, dass es Ensembles gut tut. Ich glaube auch, dass Social Media verleitet, das habe ich eben schon gesagt, insofern, als dass man den schnellen Erfolg auch sieht da. Also man wird dort ganz schnell auch gehypt, man hat dort mal ein virales Video und dann ist man ganz kurz sehr berühmt. Und in der Regel ist es aber so, dass es genauso schnell auch wieder weg ist dann, dieser Hype, weil er halt weiterzieht. Also man hat so ein Trendphänomen in den sozialen Medien, was man so beobachtet und man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man hirscht dann jedem Trend hinterher und versucht dann im Prinzip das nächste virale Video und das nächste virale Video zu treffen, was jetzt auch nicht unbedingt immer angenehm ist, sondern das ist dann auch immer so ein bisschen so ein Gamble. Oder man schafft es halt wirklich, dieses eine virale Video, was man vielleicht trifft, so zu manifestieren und zu zementieren, dass man irgendwie eine gewisse Berühmtheit trotzdem behält. Die Erfahrung lehrt aber, dass die Leute, die es mit ganz viel wollen, über die sozialen Medien probieren, nicht die sind, die sich in der Branche auf Dauer festbeißen. Das kann sich auch noch ändern in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Also das muss gar nicht so bleiben. Aber das ist zumindest die Wahrnehmung, die wir im Moment haben. Insofern ist Social Media sicherlich eine gute Variante, um sich im Prinzip nach außen hin zu präsentieren. Sollte aber jetzt nicht, meiner Ansicht nach zumindest noch nicht, das einzige Pferd sein, auf das man setzt, um eine Karriere aufzubauen, sondern da kann man auch ganz schnell dann auf Sand oder tönerne Füße bauen. Das kann auch gehörig schief gehen. Gerade weil es ja auch deutlich nachhaltiger ist, sich wirklich, also man kennt so diese Ochsentour, ne? Bei klassischen Sängern zum Beispiel ist es jetzt so, normalerweise fängst du irgendwo so im Heimatumfeld an und machst dort auf der Dorfkirche die ersten Mucken, dann kommst du darüber an den nächsten Kontakt und gehst dann so im Prinzip über die Dörfer, bis dann die Anfragen und Konzerte immer größer werden. Das ist eigentlich so die normale Ochsentour. Das geht auch bei, keine Ahnung, Comedians ist das genau dasselbe. Die fangen in kleinen Orten an, wo man sich die Miete leisten kann und die Säle leisten kann und dann werden die Säle immer größer. Das ist auch insofern eigentlich ganz gut, als dass man sich eine gewisse Routine erspielt. Man stellt sich jetzt vielleicht mal ganz kurz das Ensemble aus 19-, 20-Jährigen vor, die total gehypt werden und auf einmal vor 10.000 Leuten im Admiralspalast oder irgendwo spielen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da 10.000 Leute reinpassen, aber das war jetzt ein Beispiel. Da ist dann auch ein anderer Druck da auf einmal und mit dem muss man halt umgehen können. Und wenn man vorher dann halt schon ein paar Bühnenmeter gemacht hat, dann fällt einem das durchaus leichter, sich auch auf solche Bühnen zu stellen. Ist zumindest meine Erfahrung. Und von daher ist das eben also auch dann wieder was, eine mentale Anstrengung, sowas dann durchzuziehen. Also ihr hört raus, im Prinzip meine Position dazu ist schon, dass man sowas eher auf sagen wir mal, breiteres Fundament stellt, als jetzt nur danach zu hirschen, den schnellen Erfolg abzugreifen. Von daher finde ich, ist so ein Wettbewerb auch jetzt gar nicht unbedingt schlecht, sondern auch da kann man mal nach links und rechts gucken, man sieht, was andere machen, man lernt voneinander, das gehört ja auch dazu. Das ist ja eigentlich die Idee, dass man miteinander und voneinander lernt in diesem Wettbewerbsfeld. Ob es das jetzt im Prinzip braucht in dem Aspekt, dass man entdeckt werden muss, bin ich mir nicht mehr so sicher. Das ist der Aspekt,
Ich denke, das Entdecken braucht es nicht. Das geschieht auf eine andere Art und Weise, aber das links und rechts gucken ist, glaube ich, das, worum es geht. Und das, ohne das geht es auch einfach nicht. Man muss auch zusammenhalten, weil jedes Ensemble macht mal Zeiten durch, wo es nicht einfach ist. Und da braucht es einfach die Partner, die man hat. Und zwar auch nicht nur Partner im Sinne von wirtschaftliche Partner, sondern auch Partner, die echte Partner sind, unabhängig vom Geld. Ja. Musikalische Partner.
Ja, das ist am Ende.
Oder auch wenn man mal was machen will, was man nicht alleine machen kann. Ich meine, ihr macht ja auch viel mit Partnern zusammen, musikalisch, ja. Weil ihr nur mal mit 5 Männerstimmen gewisse Sachen nicht allein bedienen könnt.
Es ist am Ende die Frage, wie man dieses Business fahren möchte. Es gibt da meines Erachtens 2 Wege. Das eine ist sozusagen, wenn man diese Ochsentour geht und es versucht, freundschaftlich familiär aufzubauen, dann hat man am Ende Kontakte, die einen eben auch mal stützen, wenn was nicht so ist. Wenn man das Business rein aus der Business-Perspektive betrachtet, sprich, man sucht sich möglichst schnell Sponsoren, man möchte gern dort und dorthin, dann läuft man meines Erachtens Gefahr, dass wenn es eben, wie du sagst, mal nicht so läuft, man dann auch wirklich relativ zügig alleine dasteht. Das heißt, so Kontakte zu vertiefen und auch mit einer gewissen Loyalität gegenüber Veranstaltern, die jetzt vielleicht nicht so zahlungskräftig sind, wo es aber sich trotzdem gut anfühlen kann. Ja, das ist halt der Witz. Also wenn man einmal davon wegkommt zu sagen, wir machen es fürs Geld und sagt, man macht es einerseits für die Musik und andererseits eben, weil man den Veranstalter kennt, weil man sich schätzt, weil man vielleicht auch schon mal Hilfe von da bekommen hat, dann ist das Miteinander auch ein ganz anderes. Wenn ich mich auf das kalte Business einlasse, dann bin ich auch Teil des kalten Businesses und das muss mir halt bewusst sein. Und da liegt, glaube ich, die Gefahr, die manche möglicherweise unterschätzen. Ich will nicht sagen alle, viele kommen damit auch klar, aber prinzipiell sehen viele Dinge natürlich sehr vielversprechend aus, gerade wenn es um große Hallen und viel Geld geht. Aber das dahinter, das Menschliche, das ist dann schon auf lange Sicht oft doch das, warum die Leute es eigentlich machen.
Das ist das Wichtigste. Und ich denke, es ist wie bei vielen Dingen, dass die Mischung es macht. Zu wissen, was brauche ich wann von beiden Seiten.
Ja, stimmt.
Weil dann kommt man nachhaltig und gut voran. Ich habe noch 2 Punkte dazu. Ein zweiter, der erste, haben wir gerade erörtert. Der zweite ist der, ihr seid ja nun schon eine Weile im Geschäft.
Ja.
Ja. Wenn ich das richtig sehe, seit 35 Jahren.
Na, nächstes Jahr.
Nächstes Jahr 35 Jahre. Und das ist so, es ist ein Phänomen und das ist auch sehr gut so, wenn Leute, die schon sehr viel Erfahrung in diesem Geschäft haben, vor allem im Musikgeschäft, sich einen anderen Weg einschlagen als der viele Jahre und Jahrzehnte zuvor gegangen wurde, dass dieser Weg auch von anderen gegangen wird. Nämlich zu sagen, wenn Amakord oder beziehungsweise das A Cappella Festival von dem Gedanken wegkommt, sich nur über Wettbewerbe zu messen, sondern quasi dieses voneinander Lernen auch über Akademien noch mehr zu stärken, dass auch andere den Weg gehen. Und ich denke, ihr seid euch dieser Verantwortung bewusst und ihr benutzt sie, beziehungsweise ihr werdet dieser Verantwortung in diesem Sinne, wie es jetzt geht, den Weg absolut gerecht. Und das ist schön.
Vielleicht zwei einordnende Worte dazu. Das eine ist, wir versuchen natürlich auch, also wir versuchen jetzt nicht im Zeitgeist hinterher zu rennen, aber wir nehmen ihn natürlich wahr. Und dazu gehört auch, dass seit Corona, das kann man auch relativ klar so beziffern, einfach, sagen wir mal, junge Gruppen aus Gründen nicht mehr in der Zahl zu Wettbewerben oder zu unserem Wettbewerb, ich kann es nur auf unseren beziehen, kommen, wie das vor Corona der Fall war. Da kann man jetzt lange hin und her überlegen, woran das liegt. Fakt ist aber, dass man natürlich auch ein gewisses Teilnehmerfeld braucht, damit die ganze Chose repräsentativ wird am Ende. Und wir sehen da einfach eine Tendenz. Und da gilt es einfach dann zu gucken, woran liegt es, was sind vielleicht Hebel, die man hat. Und weil du das gerade so sagst, für uns war ja bei dem Wettbewerb auch eigentlich nie im Vordergrund dieses sich gegeneinander messen, sondern wir stellen das ja immer raus und das ist auch immer Teil unserer DNA gewesen, zu sagen, das soll eigentlich eher eine Begegnungsstätte sein, wo Ensembles ins Gespräch kommen können, arbeiten können, miteinander arbeiten können, miteinander lernen können. Am Ende vielleicht sogar Freunde werden, und nicht selten haben wirklich Ensembles dann hinterher Kontakte gehabt und haben zusammen Konzerte gegeben oder was. Das ist ja das eigentlich Wichtige dabei. Ja, das Wertungssingen findet statt. Es ist immer schwierig, subjektiv, objektiv zu bewerten, wenn du verstehst, was ich meine. Gerade bei Kunst ist das schwierig, deswegen entsteht das für uns auch gar nicht so im Vordergrund. Wir machen das und das funktioniert auch und das ist auch gut. Und der Wettbewerb hat einen guten Ruf weltweit und das freut uns natürlich. Trotzdem ist der wichtigste Aspekt eigentlich, Leute zusammenzubringen. Und das ist ja eigentlich auch ein bisschen der Geist des ganzen Festivals. Ich finde es übrigens schön, dass wir so viel über das Festival reden, wo es kommende Woche losgeht. 1. Mai. Das war von vornherein ja die Idee des Festivals. Das Festival ist 1997 ins Leben gerufen worden zum 5. Geburtstag von Amacord. Und die haben sich einfach Leute eingeladen, die sie kannten und gut fanden. Und haben dann, das war der Ursprung, so kam das zustande. Und daraus ist einfach im Prinzip realisiert worden, dass es da eine Nachfrage gibt, dass das die Leute auch interessiert, dass Menschen das auch gerne sehen und auch konsumieren natürlich in Leipzig. Und das hier auf sehr fruchtbaren Boden fällt. Und dann hat man einfach das ausgebaut. Am Anfang war es alle 2 Jahre alternierend. Und jetzt ist es dann seit 2003 oder so, ist es jährlich, meines Erachtens. Und daraus ist halt dieses Festival so entstanden, wie es jetzt ist. Aber der Ursprungsgedanke, um da nochmal drauf zurückzukommen, war eigentlich, man lädt Freunde ein und macht zusammen Musik. Das ist die Idee.
Und das ist es ja auch heute noch. Und das sieht man auch an den Art und Weisen, wie ihr Künstler einladet und wie die Abschlusskonzerte gestaltet sind. Da, also spätestens dann sieht man das in diesem Abschlusskonzert, dass das immer noch so ist. Und das finde ich sehr schön und sollte gerne so beibehalten werden.
Wir geben uns
Mühe. Ich weiß. Stets bemüht.
Ja.
Ich habe noch die zweite Sache, dann können wir gerne ein anderes Thema wählen, wenn du das möchtest. Müssen wir aber nicht. Ich hätte den Folgentitel, wenn du magst. Der Folgentitel passt eigentlich auf das, was wir gesagt haben, und der wäre aus meiner Sicht Miteinander und Voneinander.
Ja, das finde ich gut.
Ja, weil das jetzt die ersten 22 Minuten mehr oder weniger oder eigentlich mehr als weniger darum ging.
Ja, es ist
ausnahmsweise,
ja.
Ausnahmsweise ist der Folgentitel mal passend zu dem, was wir sagen.
Was wir sagen, ja. man muss ja sagen, es ist ja eigentlich, das könnte ja eigentlich das Motto der Menschheit sein, oder es müsste eigentlich das Motto der Menschheit sein, miteinander und voneinander. Wenn wir nicht an manchen Stellen so unglaublich dumm wären, das gehört ja auch dazu.
Ja.
Aber lass uns das jetzt nicht weiter auswalzen. Lass uns lieber über schöne Dinge reden, Herr Stett.
Bitte.
3 Dinge, auf die du dich im Sommer schon wieder freust, sie essen zu können.
Erdbeeren.
Habe ich schon.
Habe ich auch schon.
Ja.
Wir sind ja in Italien gewesen und in Süditalien ist ja schon lange Erdbeersaison. Mhm. Oder hat sie schon vor ein paar Wochen begonnen. Und das war natürlich, die schmecken auch schon. Das ist jetzt nicht gefärbter Kohlrabi wie bei uns noch aktuell, ja, sondern das sind ja richtige, echte, schöne, leckere Erdbeeren. Und ich sag dir, das war toll.
Aber wir hatten neulich aber ganz auch, gute.
Ja, hattet ihr schon. Okay. Ja. Also die aus Deutschland, die sind noch nicht so weit. Also es ist ja noch sehr kalt und ich glaube, das wird auch dieses Jahr alles ein bisschen später beginnen. So Mitte Juni anstatt Ende Mai, weil es ja jetzt immer noch teilweise nachts friert, was für Ende April schon sehr kalt ist eigentlich. Mhm. Ja, aber es wird dann bestimmt wieder so einen Tag geben, wo es dann warm wird und alles sprießt und schießt und blüht und bleucht, was weiß ich, was mir noch so einfällt an Worten, blumige Worte. Aber es ist wirklich auch schön. Bei mir ist ja manchmal so, ich bin da 4-5 Tage weg, komme nach Hause und alles blüht. Es ist so toll. Weißt du, so diese Gärtnerfreuden, man geht nach draußen und guckt sich im Garten um, jeden Tag aufs Neue, manchmal morgens und abends in der Hoffnung, dass die Erdbeeren doch schon gewachsen sind oder die Knospen da rausgekommen sind oder das gesprossen ist. Und ich habe das dann, nachdem ich nach Hause komme, nach 4 bis 5 Tagen und plötzlich ist der Garten völlig anders. Also Erdbeeren. Ich freue mich auf Kirschen. Ja, und ja. Ich freue mich auf frische, direkt vom Strauch gepflückte Tomaten. Insbesondere freue ich mich darauf, die Tomaten wieder zu passieren. Da kann sich jemand dann fragen, was mit denen passiert ist, und sie einzukochen. War lustig, ne?
Ja, sehr. ja, das klingt sehr gut. Da freue ich mich auch drauf. Ist erschreckend gesund, was du jetzt alles sagst.
Ja, es ist ja, das ist ja das Gute, dass im Sommer sehr viele Sachen wachsen, die äußerst gesund sind.
Ja.
Zum Beispiel draußen sein.
Ja, das ist das äußerst gesund. Und ja, das macht sehr viel Spaß. Also das ist eigentlich, wenn das Wetter mitspielt, ich muss sagen, im Moment nervt es mich noch ein bisschen, weil wenn du tagsüber 16 Grad hast und dann abends mit dem Fahrrad aber bei 5 Grad nach Hause fährst, das ist irgendwie nicht
oder
so geil.
Oder kälter.
Oder kälter. Ja. Das heißt, ich wäre jetzt bereit für warme Temperaturen grundsätzlich. Prinzipiell ist es aber schon sehr schön, dass überhaupt die Sonne wieder scheint und es nicht mehr so verregnet ist die ganze Zeit. Das freut mich. Das werde ich jetzt dann auch gleich nutzen. Ja, um mal so langsam Richtung Ende zu moderieren. Da wird es heute keine so wahnsinnig lange Folge. Ich werde nämlich gleich zunächst frühstücken und dann Kanu fahren gehen.
Kanu fahren?
Ja, Kanu fahren.
Eishockey. Ja, du kannst Wir fahren. Ja. Ja. Okay. Ja, sehr schön. Und du hast gesagt, dass du noch Cornetto al Pistacchio essen möchtest.
Cornetto. Ja, das mache ich jetzt beim Frühstück.
Ja, also, nee, Cornetto.
Ja.
Nicht korrekt,
egal. Nee, Cornetto.
Ja, genau. Ja, ja. Da wünsche ich dir auf jeden Fall guten Appetit. Das ist was Feines.
Vielen Dank.
Ja.
Herr Stett,
macht ihr das selber oder ist das irgendwo aufgetrieben?
Nee, heute gehen wir zu einer Bäckerei, die das macht. Die sehr gut.
Oh, ihr geht frühstücken?
Ja, also
zu zweit?
Man muss, nee, zu also, das ist sechst, glaube ich.
Oh.
Weil wir quasi Besuch haben, familiären aus England.
Ach, wie schön. Na, dann wünsche ich euch wirklich ganz viel Freude und Spaß dabei.
Ja, vielen Dank. Ansonsten, bist du irgendwo gewesen diese Woche?
Zu Hause. Also seitdem wir aufgenommen haben, bin ich nicht woanders gewesen. Also nein.
Okay.
Bin ich nicht.
Hattest du mal eine ruhigere Woche?
Ja, ich hatte mal eine, naja, ruhig. Ja, etwas ruhiger. Ja, ich meine, wir sind ja hier zu Hause am Käserei bauen gerade, ne?
Ja.
Und da geht es natürlich auch voran. Wir machen jetzt große Schritte an der Decke, also über Kopf.
Ja.
Und das ist anstrengend, weil man über Kopf arbeiten ist immer ein bisschen das herausfordernd.
Ja.
Ja. Aber es ist natürlich, man sieht das, was wir tun, gerade relativ schnell. Und was auch schön ist, ist, das meiste davon ist recyceltes Holz, was hier auf dem Hof überall war. Das heißt, bei den aktuellen Holzpreisen spart man auch einen Haufen Geld und Ressourcen. Das ist sehr, sehr schön, dass man hier was Neues schafft und gleichzeitig Ressourcen sparen kann.
Jetzt steht bei Herrn Stett zu Hause gerade wieder einer auf der Leitung. Aber das wird
Käse.
Schön. Jetzt sehe ich ihn wieder.
So ein Quatsch. Ich habe wunderschöne Sachen gesagt.
Ja, ich habe Teile dieser wunderschönen Sachen habe ich auch gehört. Und schön fand ich, dass ich dann quasi zum wesentlichen Teil der Ressourcensparung wieder eingestiegen bin in das Gespräch.
Käse. Okay. Das habe ich nämlich auch noch gesagt.
Ja, das habe ich auch gehört.
Ja, gut.
Also, da wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Nerv und Spaß. Ich
danke.
Komme dann vorbei, wenn es Käse gibt.
Wieder. Das ist gut. Ja. Und vielleicht auch schon mal vorher.
Und was ich sonst, also was ich heute früh schon gemacht habe, ist den Sitzplan für unsere Hochzeit.
Ah, da, sehr gut.
Die nähert sich ja auch mit 7-Meilen-Stiefeln.
Das ist toll.
Das, ja, das wirft seinen Schatten voraus. und da gibt es noch ein bisschen was zu tun, aber wir sind eigentlich ganz entspannt und gut in der Zeit mit allem, was dazu
kommt. Das freut mich sehr.
Ja.
Sehr, sehr gut.
Ja, ja. So, Herr Stett, ich habe noch eine Empfehlung und die Empfehlung ist banal wie effektiv. Ich empfehle zu üben. Warum empfehle ich das? Weil es hilft. Wenn man Dinge übt, wird man darin besser. Das ist nicht mehr ganz so populär, aber so simpel wie wirksam am Ende. Das heißt, es ist völlig wurscht, ob ihr Klavier üben wollt, weil, oder Klavier üben müsst, weil ihr Klavier spielen können wollt. Bei uns ist das jetzt gerade so, wir bereiten uns auf, sagen wir mal, wir bereiten uns darauf vor, Tiere fotografieren zu können, ja, aus Gründen. Und das haben wir geübt. Und das, dadurch wird es dann halt besser. Das ist also wie Magie, nur schöner. Und von daher kann ich das sehr empfehlen, das zu tun. Wenn ihr also sportlicher werden wollt, übt. Wenn ihr musikalischer werden wollt, übt. Üben hilft. Eigentlich immer. Es sei denn, man übt falsch. Aber auch da ist es besser, Dinge zu tun und zu machen, als darauf zu warten, dass man von alleine besser wird.
Also gibt's, man kann nicht falsch üben, man übt eventuell das Falsche. Oder nicht, naja, das, was man intendiert zu üben. Naja, das ist immer was ich, da bin ich nämlich, wenn Leute sagen, ich übe falsch, dann übe ich nicht in die richtige Richtung vielleicht. Das ist aber so, ich übe dann nicht das, was ich eigentlich üben will. Und ich glaube, das ist das, was gemeint ist mit falsch üben.
Naja, nicht so ganz. Also ich, was falsch üben angeht, bin ich auch Experte, gerade was Klavier angeht. Weil ich, sagen wir mal, ich bin recht ungeduldig. Wenn ich zum Beispiel ein Stück kenne, und ich will dieses Stück üben, damit ich es spielen kann, verliere ich die Geduld, im Prinzip nur die rechte Hand in einem gähnenden, langsamen Tempo zu üben. Und irgendwann bin ich dann doch schneller unterwegs und nehme die andere Hand dazu. Also ich habe, sagen wir mal, was heißt falsch üben? Aber ich habe jetzt nicht die Geduld, methodisch korrekt so zu üben, wie man eigentlich üben würde. Lass mich so formulieren.
Ich verstehe, was du meinst. Ich sehe es aus einer nicht musikalischen Perspektive und sage, du übst nicht das, was du willst. Du willst das Stück ordentlich üben können und das übst du nicht in dem Fall, sondern du übst durchzukommen irgendwie.
Ja.
Also das übst du und nicht das, was du eigentlich üben möchtest.
Ich übe, dass man es erkennt.
Ja, und nicht, und das willst du ja nicht. Du willst es ja ordentlich üben. Ja,
ist richtig.
Gut. Ja, gut, das ist aber, sind zwei Herangehensweisen an dasselbe Thema.
Insofern, aber üben hilft, das ist der Punkt. Tut das.
Definitiv.
Ich habe sonst noch einen Heinz für euch. Herr Stett, hast du noch etwas zu sagen bei diesem wunderschönen Wetter?
Rausgehen und Freude haben. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Seid lieb zueinander.
Ja. Ich habe als nächstes eine Serie von Heinz Erhardt, natürlich wieder. Das ist die Serie Geschichten um Ritter Fips von Fipsenstein. Und davon lesen wir heute die ersten zwei, weil das erste ist ja kurz, gibt es heute zwei. Nämlich Ritter Fips als Kind und Ritter Fips in seine erste Rüstung. Und seine erste Rüstung. Das gibt's heute. Also, damit verabschieden wir uns und wünschen euch einen schönen, herrlichen Tag und eine wunderbare neue Woche. Ritter Fips als Kind. Der kleine Fipsi war als Kind ganz anders, als sonst Kinder sind. Nie zog er einen Hund am Schwanz und auch Insekten blieben ganz. Er biss auch seine Amme nie, wusch ihn mit einem Schwamme sie. Schlussfolgerung: Nicht immer bleibt ein Rittersmann so tugendhaft, wie er begann. Dann folgt Ritter Fips und seine erste Rüstung. Als sie den Ritter Fips im Jahr 1117 gebar, zog die Mama den kleinen Mann als erstes eine Rüstung an, die sie bei Nacht und oft ermüdet, für ihn gelötet und geschmiedet, damit er gegen allerlei Gefahren wohl gerüstet sei. Schlussfolgerung: Die Rüstung muss, ist man noch klein, besonders unten rostfrei sein. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.